Sie hören den Kurier.
Fit for 55. Was sich wie ein Gymnastikprogramm für 55-Jährige anhört, ist das ehrgeizigste Klimaschutzpaket, das es je gegeben hat. Die 27 EU-Mitgliedstaaten wollen sich darauf einigen, dass Treibhausgase der EU bis 2030 um mindestens 55% unter dem Wert von 1990 gesenkt werden. Bis 2050 soll der ganze Kontinent klimaneutral sein. Wie das funktionieren soll, hat unser Mann für Klima und Umwelt, Bernhard Gaul, den grünen EU-Parlamentarier Thomas Weitz gefragt. Mehr dazu in Kürze. Sie hören den Daily Podcast des Kurier, heute mit mir, Michael Hammerl. Gehen wir noch ein bisschen ins Detail. Was erwartet uns mit Fit for 55 konkret? EU-Klimakommissar Franz Timmermans will unter anderem festschreiben, dass es ab 2035 keine Neuwagen mehr mit CO2-Ausstoß geben soll. Der Verbrennungsmotor soll, grosso modo, dem Elektromotor weichen. Benzin und auch Heizöl werden teurer. Häuselbauern sei jetzt schon nahegelegt, auf eine gute Wärmedämmung zu setzen. Sie merken, all das kostet Geld. Für viele ist allerdings jetzt schon die Energierechnung unbezahlbar. Deshalb plant die EU einen Sozialfonds. Die finanzielle Grundlage soll aus der Hälfte der Einnahmen aus dem Emissionshandel für Verkehr und Gebäude kommen. Was der EU-Industrie jedenfalls nicht gefällt, sie soll mit hohem Aufwand die Treibhausgase senken, während ausländische Konzerne weniger Klimaschutzauflagen haben und viel billiger importierte Ware liefern können. Auch eine Steuer auf Kerosin, also quasi auf den Flugverkehr, wird gefordert. Und selbst all das reicht nicht, deshalb müssen noch 3 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Denn die restlichen Emissionen müssen Wälder, Moore und Meere aufnehmen und speichern. Sonst, liebe Leute, wird das nichts mehr. Jetzt habe ich recht viel geredet, Thomas Weitz hat im Interview aber sicher noch mehr zu sagen.
Beim Programm Fit for 55 geht es ja nicht um die langsam älter werdende Bevölkerung, sondern um den großen Plan. Bis 2030 soll die gesamte EU 55% der Emissionen im Vergleich zu 1990 reduzieren. Ganz grundsätzlich, Herr Weitz, der Plan war für die grüne Fraktion gut oder schon zu viel oder vielleicht doch zu wenig?
Nun, all diese Gesetzesvorschläge sind jetzt die geplante Umsetzung des vor 2 Wochen beschlossenen Klimagesetzes. Wir haben gemeinsam mit der Wissenschaft und auch mit der Klimabewegung uns schon die Anmerkung erlaubt, dass -55% wahrscheinlich nicht reichen werden, um den Klimawandel so weit einzudämmen, dass wir nicht über 1,5 oder gar 2 Grad kommen. Aber es war doch das erste internationale Klimagesetz, also quasi eine gesetzliche Verpflichtung zur Reduktion von CO2. Und das ist uns natürlich ein großes Anliegen. Und jetzt geht es um all diese konkreten Gesetzesvorschläge, wie das in den einzelnen Bereichen durchgesetzt und umgesetzt werden soll. Und da werden wir konstruktiv mitarbeiten. Und wir heißen die Vorschläge, die wir soweit wie sie mal kennen, von der Kommission schon gesehen haben, alle sehr willkommen und versuchen da jetzt unser Bestes zu geben, das möglichst effizient zu gestalten.
Okay, das heißt, die Grüne Fraktion wäre höher gegangen, überhaupt das EU-Parlament wäre höher gegangen?
Ja, also das EU-Parlament hatte da nur einfach sich auf einer Mehrheit von 55% eingefunden, aber so wie das auch Wissenschaft ganz klar uns gesagt hat, hätten wir ein Ziel von 65% gebraucht. Aber wie gesagt, es geht vor allem darum, dass endlich was passiert, dass wir ins Handeln kommen, dass wir die Umstellung unserer Wirtschaft angehen, und das ist jetzt das Gebot der Stunde und deshalb arbeiten wir da konstruktiv mit, obwohl wir gegen das Klimagesetz gestimmt haben. Nicht weil wir der Überzeugung sind, dass das ein schlechter Zug ist, dass wir das jetzt gesetzlich verpflichtend machen, sondern weil die Ziele zu niedrig gesetzt waren. Aber dennoch gilt es jetzt daran zu arbeiten, eben möglichst gut in der Umsetzung, möglichst schnell und möglichst viel umzusetzen.
Gut, damit die Zuhörer ein bisschen eine Vorstellung haben, -55% ist sozusagen der Plan für 2030. Die EU hat aber bereits, also nämlich die EU in ihrer Gesamtheit, die EU27, etwa ein Viertel eingespart. -25% haben wir schon geschafft sozusagen im Vergleich zu 1990. Da gibt es natürlich Staaten, die mehr schon eingespart haben und Staaten, die weniger gemacht haben. Österreich ist da vielleicht ein Sonderfall. Wir sind nicht das schlechteste Land, das ist, glaube ich, Zypern. Aber Österreich hat null Reduktion im Vergleich zu 1990 geschafft. Können Sie erklären, warum das eigentlich so ist? Warum haben wir als einer der wenigen überhaupt nichts eingespart an CO2?
Da gibt es mehrere Aspekte. Auf der einen Seite haben die Emissionen aus dem Verkehr massiv zugenommen in Österreich. Auch die Emissionen aus den Privathaushalten und der Energieverbrauch von Gebäuden ist nicht so gesunken wie in anderen Ländern. Es hängt aber auch damit zusammen, dass Österreich ein gutes Drittel seines Bruttoinlandsproduktes aus Exporten erwirtschaftet und viele dieser Exporte bei uns CO2-Emissionen verursachen. Das ist auf der einen Seite natürlich stark die Stahlindustrie, auf der anderen Seite aber auch die Landwirtschaft und das ist nun einmal der Preis, den wir bis jetzt bezahlt haben. Das heißt, die Veränderungen in Österreich müssen tiefgreifender sein wie in manchen anderen Ländern.
Okay. Anmerken vielleicht kann man noch, es ist ja so, dass wenn wir 1990 als Startpunkt nehmen, als Basisjahr für diese Reduktionen, muss man schon auch sagen, dass nach 1990 erst die gesamte Ostindustrie, also die sowjetische, extrem CO2-intensive Schwerindustrie, ja zusammengebrochen ist. Dadurch haben osteuropäische Staaten, aber eigentlich auch Deutschland mit der ehemaligen DDR, dadurch ist es im Gewissen einen Startvorteil gehabt. Inwieweit ist das denn Thema überhaupt in Brüssel gewesen bei diesen Zielen, die jetzt kommen?
Ja, da gibt es die Aspekte, die beschrieben wurden, gerade eben von der Schwerindustrie, die zusammengebrochen ist, aber umgekehrt auch. Das Energiesystem der meisten osteuropäischen Länder basiert hauptsächlich auf Kohle, Strom oder auch Gas als Grundenergie. Und hier haben zum Beispiel Polen ganz besondere Herausforderungen, die heute noch 80% ihres Strombedarfs aus Kohle erzeugen und damit auch sehr, sehr hohe Emissionen haben. Ein ähnliches Bild in Deutschland ist es geteilt, weil ja der Westen, ähnlich wie Österreich, sehr stark exportorientiert ist und sehr viel auch stahlbasierte Produktion hat. Also hier durchaus seine Herausforderungen hat, Emissionen zu reduzieren und auch aus dem Atomausstieg resultierend ein gleichzeitiger Atom- und Kohleausstieg auch in Deutschland sehr, sehr schwierig ist und in Deutschland immer noch sehr viele Emissionen aus der Kohlestromproduktion entstehen. Also es sind hier Herausforderungen und Vorteile beieinander. Also es ist ein sehr komplexes Bild. Aber ja, der eine oder andere Staat mag Vorteile haben, nur es hilft uns nichts, hier jetzt anzufangen, gegeneinander aufzurechnen. Wir werden das gemeinsam als EU und dann schlussendlich global schaffen müssen.
Bei Polen ist mir eingefallen, die haben, glaube ich, vor 4 oder 5 Wochen erst sich das Ziel gesetzt, die Kohlestromproduktion zu beenden, und zwar mit Datum 2049. Denken Sie, das wird spielen?
Nun, das ist das, was Polen entlang seiner eingegangenen Verpflichtungen, würde ich mal sagen, ansagen muss. Was ich bedauere, ist, dass Polen den Weg gewählt hat, zwar schon etwas auch in erneuerbare Energien zu investieren, aber vor allem in Richtung Atomstromerzeugung zu gehen. Und macht man die eine Krisentechnologie ersetzt durch die nächste Krisentechnologie. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, aber es wird einen großen Aufwand für Polen bedeuten, denn das sind zigtausende Arbeitsplätze und eine ganze Industrie, die auf diesem Wirtschaftszweig basiert. Und das sind große Herausforderungen. Und da brauchen Länder wie Polen auch Unterstützung.
Okay. So, das Fit for 55-Programm, es wird erst präsentiert, das ist klar, aber soweit wir hier bis jetzt informiert sind, geht es hier um 13 legislative Vorschläge. Einige davon sind ganz neu, andere sind sozusagen nur Überarbeitungen, Reformen von bestehenden Gesetzen. Der Kurier hat in der Geschichte heute, also für den Montag, in der Montagsausgabe, gehabt ein Detail sozusagen aus dem Papier, das da angeblich drinnen sein wird, nämlich, dass neue Verbrenner-PKWs nur mehr bis 2035 überhaupt kaufbar sein werden. Halten Sie, Herr Abgeordneter, das eigentlich für realistisch?
Ja, also bei dem Kauf von neuen Fahrzeugen halte ich das durchaus für realistisch. Es hat ja jetzt die Autoindustrie bereits mit der Umstellung begonnen. Viele Automarken haben bereits angekündigt, dass sie ab 2030 oder auch schon früher keine Verbrennungsmotoren mehr anbieten am Markt. Also die Umstellung unserer Antriebssysteme ist voll im Gange. Und wenn es um neue Wagen und um neue produzierte Wagen geht, halte ich das durchaus für realistisch. Auf der anderen Seite muss uns auch bewusst sein, nicht jeder Mensch innerhalb der europäischen Europäischen Union kann sich summieren, nichts mehr ein neues Auto kaufen, nur weil wir jetzt hier die Produktion umstellen. Das heißt, alte Fahrzeuge werden auch nach 2035 noch am Markt erhältlich sein. Nur dass hier bei Neufahrzeugen die Umstellung gelingen muss, ich denke, das ist schon ein Gebot der Stunde.
Ich frage mich, ob es nicht zu spät schon ist. 2035, wenn ich mir da noch ein Auto kaufen kann, dann kann man das ja gut und gern 10 Jahre fahren. Für Österreich ist das ja eigentlich überhaupt kein Thema mehr, weil wir ja 2040 schon klimaneutral sein wollen. So hat es jedenfalls Bundeskanzler Kurz im Jänner 2020 ja gesagt.
Ja, klimaneutral bedeutet ja nicht, dass es null Emissionen gibt, sondern dass die Emissionen, die eingelagerten, in den Boden eingelagerten CO2-Mengen nicht übersteigt. Also 2035 ist natürlich ein Kompromiss. Ich kann berichten von all den Verhandlungen hier auf der europäischen Ebene, dass der Widerstand seitens der Industrie gewaltig ist. Und es ist nicht nur ein einzelner Industriezweig, um den es hier geht, sondern gleich einige zusammen, die zu den größten Europas gehören und eben auch einige Regierungen, die hier stark auf der Bremse stehen. Es werden Kompromisse sein, die wir hier erzielen. Und es soll ja nicht nur alles über Verbote geregelt werden müssen. Ich denke, dass den meisten Menschen in unseren Bevölkerungen bewusst ist, dass wir hier alle miteinander uns jede Mühe geben müssen, Emissionen zu reduzieren. Und ich hoffe schon auch auf den gesunden Menschenverstand unserer Bürgerinnen und Bürger, eben auch schon früher aus den Verbrennungsmotoren auszusteigen. Aber ja, irgendwann muss man dann auch ein gesetzliches Limit setzen. Sonst findet auch die Transformation der Produktion nicht schnell genug statt.
Herr Weitz, wie schaut es eigentlich mit E-Fuels aus? Ich habe vor 2 Wochen den Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mahrer interviewt und der hat eigentlich darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, naja, der Autobestand, den die Österreicher haben, wert gut 40, 50 Milliarden Euro. Das kann man doch nicht mir nix, dir nix einfach quasi wegwerfen. Er sieht eine gute Möglichkeit, eine Lösung sozusagen in der Produktion von E-Fuels. Jetzt, da geht's, wenn ich es richtig verstanden habe, geht's ja darum, dass man hier aus erneuerbaren Energien Wasserstoff erzeugt. Den kann man koppeln, diesen Wasserstoff an Kohlendioxid und daraus Methan machen oder jedenfalls einen Brennstoff, der tatsächlich in einem Verbrennungsmotor funktionieren würde. Das würde man dann in irgendeiner Form verflüssigen und tanken können. Ist das, denken Sie, eine Möglichkeit?
Ich denke, das kann Teil der Lösung sein. Wir müssen uns nur dessen bewusst sein, dass heute weit über 90% des Wasserstoffs aus Gas und fossilen Energieträgern erzeugt wird. Und in diese Falle dürfen wir nicht laufen, dass wir glauben, wir haben irgendetwas gewonnen, wenn wir mittels fossiler Energieträger in mehreren Produktionsketten zuerst Wasserstoff und dann Methan erzeugen. Da haben wir Riesenverluste in der Produktion. Da ist es klimafreundlicher. Dann tanke ich gleich das Erdgas in das Auto. Allerdings dort, wo es um erneuerbare Energie geht, kann das eine sinnvolle Technologie sein. Wir haben das Problem quer durch Europa und auch überhaupt im Umstieg auf erneuerbare Energien, dass große Energiemengen mitunter nicht genau dann und nicht genau dort entstehen, wo wir sie dann auch brauchen. Zum Teil haben wir das Problem, dass wir die Energiemengen, die wir produzieren, zum Beispiel in Offshore-Windanlagen in der Nordsee, gar nicht über die Leitungen verfügen, um diese Menge an Strom überhaupt über den Kontinent zu verteilen. Und da ist es selbstverständlich eine gute Möglichkeit, den Überstrom, den ich so nicht weiterbekomme, oder den Strom aus erneuerbaren Energien, den ich am Markt nicht verkaufen kann, eben zu Wasserstoff umzuwandeln und dann entweder gleich den Wasserstoff oder auch Weiterverarbeitung zum Methan, das zu verwenden. Der Vorteil von dieser Technologie wäre auch, dass das bestehende Gasnetz, also das Leitungsnetz von Gas, weiter genutzt werden kann. Also ja, das kann ein kleiner Teil der Lösung sein. Trotzdem, es macht immer noch mehr Sinn vom Wirkungsgrad, wenn ich den Strom, den ich erneuerbare erzeuge, gleich in mein Auto tanke und nicht erst über 2 andere technologische Schritte zu was anderem umwandle, weil ich damit sehr viel mehr Verluste habe.
Okay, Sie sagen, die Verluste sind das Problem. Letztlich ist es ja so, dass man, selbst wenn man dann quasi diesen flüssigen, nachhaltigen Kraftstoff hat, kommt er noch immer in ein Verbrennerauto. Und in einem Verbrennerauto wird bekanntlich 80% Hitze erzeugt im Motor und nicht Fortbewegungsenergie, sondern eben Hitze, die einfach nur verpufft. Also ich frage mich natürlich auch, sehr, sehr sinnvoll kann das nicht sein. Das klingt nicht sehr effizient. Gut, Wie gesagt, 13 legislative Vorschläge wird der Herr Timmermans, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Kommissar für Nachhaltigkeit und Klima, morgen präsentieren. Vielleicht, wenn wir über ein paar ein bisschen ins Detail gehen. Das Erste, was mir da ins Auge sticht, ist das sogenannte LULUCF. Da geht es darum, wie sozusagen die Wälder bewertet werden, also wie unsere Kohlenstoffsenken bewertet werden. Können Sie uns ein bisschen erklären, Herr Weitz, um was geht's da?
Das ist richtig. Da geht es in erster Linie einmal um ein Bewertungsmodell, das im Moment hochkomplex ist und das umgestellt werden soll auf ein Modell, das direkt den Zusammenhang zwischen Emissionen, aber auch Entnahmen direkt die Mengenströme abbildet und damit vereinfacht wird. Das kann, wenn es richtig gemacht wird, durchaus ein positives Signal sein. Es geht auch stark um die Frage, wie Wetlands, also Sümpfe und Nassgebiete, Moore, Sümpfe und Nassgebiete überhaupt bewertet werden und auch wie sie geschützt werden.
Weil das sehr gute CO2-Speicher sind, nicht?
Die sind jetzt ein hervorragender CO2-Speicher, allerdings wenn sie trockengelegt werden, dann emittieren diese Moore massive und große Mengen an CO2. Etwa 3% der EU-Landwirtschaftsflächen sind ehemalige Moore, trockengelegte Moore, oft nur für Weidezwecke genutzt. Und würde man diese 3% wieder unter Wasser setzen und wieder zu Mooren werden lassen, könnte man die Emissionen aus der Landwirtschaft bis zu 25% dort sequestrieren. Also man sieht, da die spielen hier eine große, große Rolle. Und auch die Frage der Bewertung eben der Entnahmeprodukte. Im Moment bezieht sich das, man nennt das CO2-Entnahme oder Reduktionsprodukte. Im Moment bezieht sich das nur auf Holzprodukte und die Frage ist, soll man das erweitern auf andere Produkte, die aus biogenen Substanzen, also aus Holz und Beistoffen erzeugt werden? Das ist allerdings, da liegen noch keine Details am Tisch. Da werden wir noch sehen, ob das nicht irgendwie wieder die Regulierung löchrig macht und Hintertüren einbaut. Aber da gibt es eben noch keine konkreten Vorschläge dazu.
Stimmt es, dass die EU-Kommission auch vorhat, Bäume zu pflanzen?
Ja, auch das Pflanzen von Bäumen ist ein Thema. Das ist die ETH Zürich hat hier eine hervorragende Untersuchung gemacht. Das hat sich auf global bezogen und man sieht auch die europäischen Daten, dass durch das Wiederaufforsten von Wäldern ein großer Teil der CO2-Emissionen, die wir in der Atmosphäre haben, wieder gebunden werden könnten global. Die ETH Zürich sagt, dass bis zu 60% aller CO2-Emissionen, wenn man nur jene Landstriche wieder aufforstet, die nicht für Landwirtschaft verwendet werden, heute, also nur halt Karstgebiete, wie wir das alle aus dem Süden Europas kennen. Das hat ein Riesenpotenzial und ja, auch um das geht's.
Aha, ich verstehe. Und ist das für Österreich auch ein Thema? Können wir überhaupt aufforsten noch?
Nein, in Österreich ist mehr das Thema, wie wir unsere Wälder bewirtschaften, dass wir sie auf eine Art und Weise bewirtschaften, dass wir nicht massiv Emissionen erzeugen, dass wir auch nachhaltig die Fähigkeit des Waldes sichern, auch durch Wachstum tatsächlich dieses CO2 auch in den Boden zu binden. Das heißt eine Abkehr von Kahlschlagwirtschaft, ein Überdenken der reinen Fichtenkultur, auch aufgrund der Klimaerwärmung. Man sieht ja, wie die Fichtenwälder eingehen in niedriger liegenden Gebieten. Und hier geht es eher um eine Veränderung der Forststrategie. In Österreich ist der Wald ja am Wachsen, also nicht nur quantitativ, sondern auch in der Fläche. Und insofern geht es in Österreich nicht mehr ums Bäume pflanzen, sondern eher um naturnahe Waldbewirtschaftung.
Europa hat schon seit einigen Jahren laufen ein sogenanntes ETS, dieses Emission Trading Scheme. Das betrifft vor allem die Industrie und große Wirtschaftsbetriebe. Wie soll denn sozusagen, was kann sich der Hörer vorstellen, wie eben diese Schwerindustrie, die Industrie, die großen Wirtschaftsbetriebe überhaupt hier zu Klimaschutz kommen können? Um was geht's da?
Im Wesentlichen geht es um CO2-Zertifikate, also eine Art von Aktienhandel auch von Emissionsrechten und aber auch Einsparungspflichten. Und es ist ein Versuch gewesen, über einen marktbasierten Zugang zu Reduktionen zu führen in der Industrie. Das Problematische dabei ist, dass gerade die Stahlindustrie, aber auch andere Industriesektoren, die hoch energieintensiv sind, massive Mengen an CO2-Zertifikaten gratis erhalten, also dafür nicht bezahlen müssen, hier also das CO2 nicht bepreist ist. Und hier geht es jetzt darum, erstens diese freien Zertifikate auslaufen zu lassen. Es geht darum, auch mit dem Preis des CO2s zügiger nach oben zu gehen. Also hier dafür zu sorgen, dass er durch die Bepreisung des CO2s auf die Marktentwicklung, aber auch auf die Industrieentwicklung Einfluss genommen wird und eben CO2 freundlichere, klimafreundlichere Methoden hier stärker am Markt einen Vorteil bekommen. Und jetzt bei der Überarbeitung geht es auch ganz stark darum, das zu verknüpfen mit dem sogenannten CBAM, also dem Carbon Border Adjustment Mechanism, auf gut Deutsch einem CO2-Zoll, aus der Logik heraus, wenn wir unsere eigene Industrie mit hoher Bepreisung des emittierten CO2s belasten, dass wir auf der gleichen zur selben Zeit dafür Sorge tragen müssen, dass importierte Produkte auch entsprechend entweder so eine Abgabe in dem Produktionsland bezahlt haben, was im konkreten Fall im Moment nur für Norwegen, das Vereinigte Königreich und für die Schweiz zutrifft, und dass die dann quasi einen Zoll zahlen müssen für die Produkte, die sie importieren, weil sonst würde einfach die Produktion abwandern und das CO2 halt woanders emittiert und wir hätten nichts gewonnen, denn CO2 kennt ja bekanntlich keine Grenzen und das würde uns nichts helfen und vor allem es würde die eigene Industrie massiv zerstören. Und es geht auch darum, neue Bereiche in den Emissionshandel hereinzunehmen, vor allem Verkehr und vor allem aber auch Haushalte, also und den Energieverbrauch von Häusern. Mhm. Und da sind wir noch etwas skeptisch, wie das in der Ausarbeitung ausschauen soll. Denn so wie das im Moment aussieht, würde das ausschließlich die Konsumentinnen und Konsumenten, also die Bürgerinnen und Bürger belasten und überhaupt nicht die Industrie. Und das ist ein Zugang, da haben wir unsere Skepsis.
Eins, was mich sehr interessiert, wie schaut es eigentlich aus mit der Landwirtschaft? Auch die Landwirtschaft ist ja, es ist ja nicht so, dass die Landwirtschaft sozusagen hier kein CO2 emittiert, sondern die ist sogar für gar nicht wenig verantwortlich. Wie sieht denn da der Plan eigentlich aus?
Ja, die Landwirtschaft ist nur auf Europa gerechnet für 8% der Emissionen circa verantwortlich. Wenn man allerdings die Futtermittel mit einrechnet, die wir aus der alten Welt importieren, ob das Palmöl, Kokosfett oder Soja oder Mais ist, da haben wir dann in etwa 16% der europäischen Emissionen.
16%, ja. 16%. Das ist deutlich mehr als die Flugindustrie, oder?
Das ist deutlich mehr als die Flugindustrie, ja. Und dazu hätte die gemeinsame Agrarpolitik Antworten finden sollen, die neue. Und man hat es ja auch medial mitbekommen, wie sehr da die Reform eigentlich bekämpft wurde und der Status quo sich weitgehend durchgesetzt hat. Es ist im Wesentlichen alles beim Alten geblieben. 75% der Flächenförderungen gehen nach wie vor in kunstdüngerintensive und monokulturgetriebene und Pestizid- und Herbizidindustrielle Produktionsmethoden, und das ist schade, denn gerade die Landwirtschaft wäre ein möglicher Teil der Lösung gewesen. Landwirtschaft kann durch eine Umstellung der Produktionsmethoden auch massiv dazu beitragen, dass CO2-Emissionen wieder in den Boden abgebunden werden, zum Beispiel durch Ersatz von Kunstdünger, der aus Gas erzeugt wird, durch Gründünger, also Pflanzen, die mittels Photosynthese CO2 sammeln und in den Boden abbinden. Und da muss man sagen, hat die Agrarpolitik weitgehend versagt und die nächsten 7 Jahre wird nicht viel positiver Beitrag seitens der Landwirtschaft zu erwarten sein.
Sie haben gesagt, nur damit man das ein bisschen versteht. Ich verstehe einerseits sozusagen, wenn man das Futtermittel einrichtet, das wir brauchen, das ist mal die erste Frage. Können wir denn unsere Tiere nicht selber versorgen mit ausreichend Futter? Haben wir zu viele Tiere oder zu wenig Futter oder beides?
Die EU ist der größte Agrarexporteur der Welt. Im Wesentlichen besteht unser angeblich erfolgreiches Agrarmodell darin, dass wir Futtermittel auf der ganzen Welt aufkaufen, es bei uns in die Tiere hineinstopfen, die Gülle und der Gestank bleiben hier und das Fleisch exportieren wir wieder auf die ganze Welt. Und für diese Art von Wirtschaftsweise brauchen wir eben diese enormen Futtermittelimporte. Für die Versorgung der europäischen Bevölkerung, auch mit einem vernünftigen Ausmaß an Fleisch und Milch, brauchen wir überhaupt keine Importe. Da haben wir reichlich bei uns selbst. Allerdings, um dann großartige Mengen zu exportieren in die halbe Welt, dafür würde sich das nicht ausgehen. Also man müsste hier tatsächlich das Agrarmodell umstellen von einer Weltmarktorientierung hin zu einer Orientierung europäisches Steuergeld für europäische Bürgerinnen und für europäische Bauern, um eben unsere Leute mit guten Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber diese Umstellung ist diesmal in keiner Weise gelungen.
Okay. Vielleicht auch ganz kurz, dass wir ansprechen die Luftfahrt und die Schifffahrt. Weil wir die Situation haben, dass wir nicht wirklich wissen, was denn alternative Antriebe für beide sein sollen. Wir wissen nicht, wie die großen Ozeanriesen eigentlich ohne Öl oder Schweröl, die fahren ja fürchterlicherweise mit Schweröl, fahren sollen. Und wir wissen auch nicht, wie Flugzeuge, wie wir so große Maschinen bewegen können, ohne fossiles Öl. Können Sie uns ein bisschen einen Ausblick geben, was gibt es da für Überlegungen?
Nun, zum einen geht es einmal darum, die nicht legitimierten Marktvorteile für die Luftfahrt, aber auch für die Schifffahrt zu beseitigen, die ja keine oder kaum Steuern für ihre ihren Antrieb zahlen, also für das Öl und für das Kerosin. Zum Zweiten geht es darum, Inlandsflüge, also innerhalb Europas, möglichst zu ersetzen durch Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen und damit durch strombetriebene Fortbewegungsmittel, was ja zum Teil auch schon gelingt, dort wo es die entsprechenden Angebote gibt. Und zum Dritten geht es darum, hier auch zum Teil umzustellen auf eben andere Antriebsformen, wie bei den Flugzeugen, wie bei den Fahrzeugen könnte man auch auf eben strombasierte erzeugte Antriebsmittel umstellen. Und vor allem bei der Schifffahrt, auch da gibt es Möglichkeiten in Richtung Strom, da wird im Moment viel geforscht, da gibt es auch Möglichkeiten in Richtung Wasserstoff, auch da wird viel geforscht. Da braucht es aber die richtigen, auch gesetzlichen, sage ich mal, Richtungsentscheidungen, damit hier auch entsprechend Forschung und Entwicklung betrieben wird und die Umstellung und vor allem der Bau von Infrastruktur, von Tankinfrastruktur vorangetrieben wird.
Ja, gut, dann Dankeschön und auf Wiederhören.
Sehr gerne. Grüße aus Brüssel.
Und das war's auch schon mit der heutigen Folge. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr uns helft, unseren Podcast weiter zu verbessern. Dafür müsst ihr einfach auf www.kurier.at/podcastumfrage klicken und ein paar schnelle Fragen beantworten. Ich verabschiede mich in den Feierabend und sage leise, aber dankend Servus.